wer da beispielsweise sensible Daten aus seinem Coaching ablegt, auch hier wieder, falls man seine Klienten zu PEDs berät, dann birgt das natürlich für jeden Klienten auch einen Anfangsverdacht einer Besitzstrafbarkeit. Denn wenn da 100 Leute drinstehen und da steht überall der Stoffplan, begründet das ja bei jedem dieser Personen einen Anfangsverdacht, diese Sachen zu besitzen.
Ja, am besten nichts anstellen, damit es zur Hausdurchsuchung kommt.
Das ist natürlich die allerbeste Idee, aber auch da hatte ich jetzt diese Woche wieder einen beschissenen Fall, nämlich eine ganz normale Denunziation, wie es häufig ist, in Konstellationen nach gescheiterten Liebesbeziehungen, wo dann jemand behauptet, der verkauft Drogen, der hat das auch alles zu Hause, dann noch garniert mit einem Foto von Utensilien, die man dazu möglicherweise benötigt. Das reicht ja häufig für einen Anfangsverdacht und für eine Durchsuchungsmaßnahme, für den richterlichen Beschluss, der ja erforderlich ist, um diesen schwerwiegenden Grundrechtseingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung auch verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. Da braucht man nur einen Anfangsverdacht. Wenn der Richter sagt, ja passt, dann gibt es den Beschluss und dann kommt jemand und nimmt euch auch das Handy weg. Und dann darf man sich gegen die rechtmäßige Diensthandlung dieser erzwungenen Fingerabdrucknahme nicht wehren. Nach und nach haben dann immer mehr Kunden Ärger bekommen und als dann so die ersten Akteneinsichten waren, hat man gesehen, dass der Coach seine Klienten letztlich alle ans Messer geliefert hat und auch keinen gewarnt hat. Auch nicht so die feine Art. Was macht man also, wenn man solche Daten verwaltet? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren DocTalk, Folge Nummer 19, heute auf meinem YouTube-Kanal und wie immer begrüße ich auch heute den Sascha. Hallo Sascha.
Hi Mike, grüß dich, bin happy wieder dabei sein zu dürfen.
Ich bin froh, dass du da bist. Ihr habt es im Teaser, den ich hier wieder vorangeschnitten habe, schon entnommen. Heute geht es um ein Thema, das viele von euch potenziell betrifft, aber wahrscheinlich erst dann zum Nachdenken anregt, wenn es zu spät ist, nämlich das Thema: Was passiert denn, wenn ihr eine Hausdurchsuchung habt und die Polizei euer Handy, euren Laptop, eure elektronischen Daten auf sämtlichen Datenträgern mitnimmt? Sascha, was fällt dir zu diesem Thema spontan ein?
Panik, Schnappatmung. Also ich bin natürlich extrem abhängig von Handy und von Laptop. Meine ganze Arbeit läuft darüber, alle Kundendaten sind da gespeichert. Dementsprechend wäre eine Beschlagnahmung von Handy und Laptop für mich erstmal ein großes auch finanzielles Problem, würde ich sagen. Dadurch bin ich erstmal Einnahmeverlust und einen großen Aufwand, natürlich relativ schnell wieder soweit in der Lage sein zu können, arbeiten zu können. Also ich bräuchte natürlich sehr schnell ein Ersatz-Handy, ein Ersatz-Laptop. Die Arbeit lässt sich einfach effizienter am Laptop gestalten, aber vieles läuft auch übers Handy, gerade wenn man unterwegs ist. Also das wäre so ein bisschen der Worst Case. Wie gesagt, man kann den Kühlschrank, früher, vor 2, 3 Jahren hätte ich anders geredet, da hätte ich gesagt, nimm das Handy mit, aber lass den Kühlschrank da. Inzwischen, wo ich nicht mehr viel Athlet bin, sondern sehr viel Coach bin, würde ich sagen, okay, nimm den Kühlschrank mit, nimm das Bargeld mit, nimm alles mit, aber lass mir mein Handy und mein Laptop, weil es setzt mich halt in die Lage, meine Arbeit machen zu können. Das heißt, es wäre schon auch eine Existenzgefährdung. Klar, man kann sich relativ schnell natürlich neue Sachen holen, aber du bist erstmal nicht handlungsfähig. Das wird bei dir wahrscheinlich nicht viel anders sein.
Ja.
Ich glaube, für jeden Online-Coach wärst du, die Fälle gibt's ja, zur Hausdurchsuchung und alles weg, ist auf jeden Fall ein richtig, richtig großes Ärgernis und ein fettes Problem in der Praxis.
Ja, der kurze Überblick zeigt schon die Brisanz dieses Themas und darauf gehen wir jetzt gleich näher ein, aber bevor ich es vergesse, wir brauchen eure Hilfe, was die Reichweite unseres DocTalks anbelangt und die kann man am besten steigern, indem man Videos teilt und vor allem kommentiert. Und um euch einen kleinen Anreiz zu bieten, auch heute gibt's was zu gewinnen. Nämlich unter allen Kommentaren unter diesem Video in den ersten 2 Wochen, in denen das Video online ist, verlosen wir diesmal eine Packung 5 HTP. Die schicken wir dann einem der Kommentatoren zu. Vielleicht ganz kurz, Sascha, was ist 5 HTP und warum kann man das als Supplement sinnvoll einsetzen?
Ja, basierend auf diesem Trifonia-Extrakt, 5-HTP an sich ist ja sogar verboten, weil es so potent ist. 5-HTP wurde früher bei Depressionen sogar eingesetzt in der Medizin. Es ist ultrapotent, das ist eines von den Supplements, wo ich sage, es wirkt fast wie ein Medikament. Es kann die Stimmung verbessern, das Wohlfühlen verbessern, den Schlaf verbessern und vor allen Dingen, das sind für alle, die gerade abnehmen möchten, es kann den Heißhunger deutlich reduzieren. Ja? Also meine Empfehlungen sind so, wenn es um den Schlaf und das Wohlfinden geht, vielleicht abends 1 bis 200 Milligramm, um das Thema Heißhunger ein Problem ist. Da würde ich es morgens und abends auch reinnehmen.
Genau. Für alle von euch, die das jetzt nicht gewinnen, ihr könnt das natürlich auch käuflich erwerben, nämlich bei vitaminversand24.com. Und wenn ihr da den besten Preis haben möchtet, dann könnt ihr einen Athletencode verwenden, beispielsweise den Code Sascha oder den Code Anwalt. Wenn ihr mit unseren Codes einkauft, zeigt ihr uns und vor allem auch Jen, dass ihr an Content von und mit uns interessiert seid. Und das führt dazu, dass wir mehr spannenden Content für euch aufnehmen und auf unseren YouTube-Kanälen und auch bei Instagram veröffentlichen. Also schlag zu und jetzt rein ins Thema. Vielleicht beginnen wir erstmal damit, elektronische Daten auf Datenträgern und IT-Systemen im weitesten Sinne. Das ist natürlich heutzutage ein wahnsinniger Fundus für die Ermittlungsbehörden. Man kann damit schlechterdings Persönlichkeitsprofile entwickeln, viel besser als man das kann, wenn man irgendwelche Briefe, Unterlagen aller Art mitnimmt. Es finden sich halt gerade in so einem Smartphone, wenn man das so benutzt, wie das die Hersteller gerne hätten und wie es ja auch zunehmend der Fall ist, eigentlich ein komplettes Abbild davon, was ihr den ganzen Tag über so macht und auch die Kommunikationsinhalte, die ihr produziert und die ihr produziert habt, vielleicht sogar in den vergangenen Jahren, wenn ihr da nicht datensparsam vorgeht, und das machen die wenigsten. Und das führt dazu, dass die Ermittlungsbehörden natürlich großes Interesse daran haben, bei einer Durchsuchungsmaßnahme erstmal alles, was es da so an Datenträgern gibt, mitzunehmen. An dieser Stelle vielleicht auch schon der Hinweis, wenn ihr dafür vorsorgt, indem ihr euch zum Beispiel ein Zweitgerät mit einem Zugang zu eurem Online-Banking mit Passwortmanagern und all solchen Sachen anlegt, dann nehmen die auch das Zweitgerät mit. Das machen die nicht, um euch zu ärgern, sondern das machen die tatsächlich, um alles mitzunehmen, worauf sich potenziell beweiserhebliche Daten finden könnten. Und auch deshalb, weil es häufig gar nicht gelingt, solche Geräte auszuwerten. Deshalb sagen die sich natürlich, und das ist nachvollziehbar, wir nehmen an Geräten erstmal alles mit, was wir finden. Das heißt, das kann ich mal vorweg schicken, wenn ihr da Sicherheitsmaßnahmen ergreifen möchtet, dann sollten die so gestaltet sein, dass ihr diese Geräte nicht dort aufbewahrt, wo die im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme gefunden werden können. Ich würde aber trotzdem zunächst mal ganz kurz auf den rechtlichen Rahmen zurückkommen, weil das für viele nicht so richtig nachvollziehbar ist. Es gibt bei neuen technischen Ermittlungsmaßnahmen, also beispielsweise bei der viel zitierten Online-Durchsuchung oder auch bei der Frage, ob man automatisiert vor der Verschlüsselung auf Ende-zu-Ende verschlüsselte Chat-Inhalte zugreifen darf, Stichwort Chat-Kontrolle, gerade wieder groß im Gespräch. Dazu gibt's, wenn überhaupt, Rechtsgrundlagen, die ziemlich ausgeklügelt klingen. Da geht es dann um einen bestimmten Verdachtsgrad oder um einen Katalog von bestimmten Straftaten. Bei der überkommenden Hausdurchsuchung und der Sicherstellung irgendwelcher Gegenstände ist das anders. Hier haben wir es mit der Rechtslage zu tun, die Ende des 19. Jahrhunderts erschaffen wurde. Und da hat der Gesetzgeber natürlich nicht vorhersehen können, wie eingriffsintensiv solche Maßnahmen sind und vor allem in welcher Konzentration sich dort beweiserhebliche Daten finden könnten. Da gab es ja noch gar keine Daten. Aber die Rechtslage ist nun mal so, dass ein Handy genauso behandelt wird wie ein Messer als Tatwaffe zum Beispiel. Das wird halt einfach mitgenommen. Und das führt auch dazu, dass die zugrunde liegenden Vorschriften, also insbesondere der 94 StPO, beziehungsweise dann, was die Auswertung angeht, 110 StPO, nicht an bestimmte Straftaten geknüpft sind, sondern das kann man bei jeder Straftat machen. Das kann man sogar machen, wenn man sagt, hier geht es um einen Ladendiebstahl und wir wollen vielleicht auf dem Handy irgendwas ermitteln, dass du Sachen verkauft hast, die du vorher geklaut hast. Um es mal ganz einfach, an einem ganz, ganz einfachen Sachverhalt aufzuhängen. Was natürlich auch dazu führt, dass die rechtlichen Handhaben, die man dagegen hat, eher dürftig sind. Das heißt, wenn das erstmal weg ist, dann kommt's so schnell nicht wieder. Und auch wenn man euch sagt, für den Fall, dass ihr da mitwirkt, indem ihr zum Beispiel einen PIN-Code für ein iPhone rausgebt oder so, dann wird die Auswertung schneller vonstatten gehen. Da sei gewarnt. Meistens stimmt das nicht. Meistens läuft das nämlich so ab, dass die Auswertung irgendwo bei einem LKA, bei einer spezialisierten Stelle durchgeführt wird und dort sammeln sich aus unzähligen Hausdurchsuchungen Datenträger und Telefone und Laptops und da bestehen schon personell überhaupt nicht die Kapazitäten, das zeitnah auszuwerten. Das heißt, auch euer iPhone mit einem Zugangsdatenzettel, das landet erstmal dort und da bleibt es dann vielleicht Wochen, vielleicht Monate und in dieser Zeit bekommt ihr die Sachen nicht wieder. Jetzt ist es so, und auch darauf haben mich schon Mandanten hingewiesen, die technisch ein bisschen versierter sind, dass es technisch ja durchaus möglich wäre, ein 1:1 Abbild dieser Daten anzufertigen, das auch beweissicher, beispielsweise mit einem Hashwert, dass man feststellen kann, das Ding, was wir da mitgenommen haben, mit einem Zeitstempel und genau der Datenbestand, der damals drauf war, das haben wir hier 1:1 gesichert. Und deshalb können wir jetzt, ohne dass Beweismittel Verlust droht, das Original zurückgeben. Ja, in der Theorie ist das möglich. In der Praxis ist das nicht gängig, weil es auch lange dauern würde, dieses Bit für Bit Abbild zu erzeugen, gerade wenn die Datenträger immer größer sind, was die Speicherkapazität angeht.
Ja,
und mit noch einem anderen Problem versehen, man muss immer unterscheiden, nehmen die jetzt beispielsweise ein Handy mit als Beweismittel für die darauf gespeicherten Daten, da sind ja streng genommen die Daten an sich das Beweismittel, das Gerät könnte man zurückgeben, oder aber nehmen die zum Beispiel ein Handy als Tatmittel mit, weil die beispielsweise sagen, ihr habt irgendwas verkauft, zum Beispiel PEDs, und über dieses Verkaufsgeschäft finden sich irgendwelche Spuren auf dem Gerät, die belegen, dass ihr mittels dieses Geräts irgendwas verkauft habt, zum Beispiel über eine Absprache in einem Chat. Und in diesem Fall könnte man das Gerät sowieso als Tatwerkzeug einziehen. Das heißt, da würde man dann sagen, wir warten erstmal den Ausgang, den rechtskräftigen Ausgang eures Strafverfahrens ab. In Klammern, das kann sogar mehrere Jahre dauern. Und sollte dabei herauskommen, dass die Gegenstände der Einziehung unterliegen, dann kriegt er die gar nicht wieder. Und um das vorher zu klären, werden wir natürlich das Gerät vorher nicht zurückgeben, sonst ist er vielleicht dann weg und dann kann man es gar nicht mehr einziehen. Vor diesem Hintergrund müsst ihr also mit dem Schlimmsten rechnen. Und das Schlimmste ist, wenn ihr euer MacBook, euer iPhone, was auch immer einbüßt, könnt ihr euch gleich das nächste beschaffen. Denn dass es diese Geräte zurückgibt und auch noch zeitnah zurückgibt, das ist leider eher unwahrscheinlich.
Kurze Frage dazu, Mike. Das habe ich mir auch schon oft gefragt, weil ich habe im Umfeld so 1-2 Personen, wo das passiert ist. Macht es überhaupt Sinn, das wieder zu bekommen, zu benutzen? Oder kann man davon ausgehen, dass da vielleicht irgendwelche Software installiert wurde, die dann dazu in der Lage ist, dich abzuhören oder Chats dann mitzulesen? Also wäre das so auch ein Sicherheitsrisiko, so ein Handy, was mal beschlagnahmt wurde, wieder einzusetzen im Alltag?
Ja, theoretisch und technisch auf jeden Fall. Es ist nämlich so, dass alles, was mit der Installation von Überwachungssoftware zu tun hat, in den Fällen, die ich kenne, immer mit einem physischen Zugriff der Ermittlungsbehörden auf das Gerät verbunden war. Das heißt, die viel zitierten On-the-Fly-Injections durch irgendwelche Updates oder sowas in der Art, das ist eher selten. Was tatsächlich vorkommt, in letzter Zeit auch gehäuft, ist so ein Social Engineering, wie man sagt. Also beispielsweise, dass ihr mit einer Liebschaft chattet, die ihr vermeintlich in einer Partnerbörse kennengelernt habt, euch da Sachen hin und her schickt, Bilder oder auch vielleicht mal Videos und sowas, also Dateien, die im weitesten Sinne dann auch ausführbare Skripte und sowas enthalten können oder die man da einfach anhängen kann, bei einem Android-Betriebssystem einfacher als bei einem iOS. Sowas kommt tatsächlich auch vor und dann kann es sein, dass man euch da auch ohne physischen Zugriff auf das Gerät irgendwas unterschiebt, aber auf jeden Fall ist es einfacher, solche Sachen zu installieren, wenn man das Gerät physisch in der Hand hält. Das heißt natürlich nicht, dass das in jedem Fall geschieht, sondern natürlich braucht man dann einerseits die entsprechenden Rechtsgrundlagen, die sind tatsächlich strenger als bei einer ganz normalen Sicherstellung und Auswertung eures Handys. Da gibt es einerseits einen Straftatenkatalog, den man dann durchgehen kann, ob da vielleicht irgendwas in Betracht kommt. Wobei man auch hier sagen muss, der Anfangsverdacht für irgendeine schwerwiegendere Straftat, zum Beispiel ein gewerbsmäßiges Handeltreiben mit irgendwas, der ist manchmal ganz schnell bei der Hand, wenn es darum geht, einen richterlichen Beschluss für so eine Maßnahme zu erwirken. Also ausschließen würde ich es nicht. Das heißt, wenn man da ganz sicher gehen will, dann wäre tatsächlich der Weg, das Zeug dann wahrscheinlich bei eBay zu verkaufen und trotzdem ein neues Gerät anzuschaffen. Ich würde nicht ausschließen, dass es im Einzelfall vorkommt, dass dann da was installiert ist. Aber die Regel ist es nicht. Was ich allerdings schon hatte, gerade bei Gerätschaften, die aufwendig verschlüsselt waren, dass die danach völlig unbrauchbar waren. Weil diejenigen, die das ausgewertet haben, dann zum Beispiel so einen Header gelöscht haben, in dem irgendwelche geheimen Schlüssel für beispielsweise eine Festplattenvollverschlüsselung abgelegt waren. Wenn der dann weg ist und man hat da keine Sicherung, um den wiederherstellen zu können, dann kann man mit dem Datensalat auf dem vollverschlüsselten Rechner nichts mehr anfangen. Den haben die dann zwar auch nicht aufbekommen, aber man selbst bekommt den auch nicht mehr auf. Also auch das kann passieren.
Was ist jetzt, wenn jetzt zum Beispiel letztendlich Sachen mitgenommen wurden und beschädigt wurden oder alleine so, dass sie jetzt eine Zeit lang nicht verfügbar waren und du deshalb neues Gerät gekauft hast? Was ist, wenn alle Vorwürfe fallen lassen werden müssen? Geht man dann Schadenersatz oder wie läuft das dann ab?
Ja, das gibt's in der Regel. Im Endeffekt nicht, aber es gibt zumindest mal die Grundentscheidung. Es gibt ein Gesetz über die Entschädigung für erlittene Strafverfolgungsmaßnahmen. Und wenn jetzt ein Verfahren folgenlos eingestellt wird, oder auch wenn man freigesprochen wird, dann kann man zunächst mal eine Grundentscheidung dazu beantragen, dass man für die erlittenen Strafverfolgungsmaßnahmen zu entschädigen ist. Und dann stellen sich im Anschluss im sogenannten Betragsverfahren, wo es dann darum geht, in welcher Höhe man tatsächlich Geld bekommt, meistens Beweisprobleme. Einmal natürlich, wenn man vorträgt, das Ding ist jetzt kaputt, ja, muss man beweisen, dass es, als man es weggegeben hat, noch ganz war. Ziemlich schwierig. Wahrscheinlich aber möglich mit einem recht hohen technischen Aufwand, denn man kann ja anhand der Aktivitäten, der Schreibzugriffe, beispielsweise auf einer Festplatte, wo man dann so einen Header gelöscht hat und damit die verschlüsselten Daten zerstört hat, kann man belegen, wann der Zugriff stattgefunden hat. Und wenn der natürlich stattgefunden hat, nachdem das Gerät bei euch mitgenommen wurde, spricht einiges dafür, dass man das belegen kann. Jetzt ist natürlich die nächste spannende Frage, nehmen wir mal an, da sind irgendwelche Daten drauf gewesen, ein produziertes Video beispielsweise, was sehr viel Arbeit gemacht hat und wo man keine Sicherungskopien hat. Wie kann man jetzt belegen, dass man da ein paar tausend Euro für Kameraleute, für Cutter und so weiter bezahlt hat und dieses Geld jetzt futsch ist? Auch wieder eher schwierig. Aber in der Theorie besteht die Möglichkeit, das wird letztlich immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung sein, denn dieses Betragsverfahren dann durchzuführen, kostet auch wieder Geld. Das wird ein Rechtsanwalt in der Regel auch nur mit Stundensatz machen. Und da kann es irgendwann außer Verhältnis stehen.
Das lohnt sich da nicht, gell?
Also es gibt hin und wieder, also mehrmals im Jahr, aber es ist eine zweistellige Anzahl, höchstens bei mir im Jahr, gibt es die Fälle, dass ich tatsächlich nach dem Streck irgendwelche Ansprüche durchsetzen kann. Also ein Fall, der mir gerade einfällt, der ist so gelagert gewesen, auch ganz interessant. Da wurde bei jemandem auf der Wiedereinreise aus dem Ausland eine Tablette sichergestellt. Und die haben dann so einen Schnelltest, diesen Drug-Wipe-Wisch-Test gemacht und haben gesagt, das ist Amphetamin. Und dann haben die in der Folge ein Strafverfahren losgetreten, was sogar in einem Strafbefehl gipfelte, gegen den man natürlich das Rechtsmittel eingelegt hat. Dann gab es eine Gerichtsverhandlung, teure, hohe Anwaltskosten meinerseits. Ja, und dann habe ich im Rahmen des Hauptverfahrens vorgetragen, dass der Drug-Wipe-Test ja nicht sonderlich zuverlässig ist. Darüber gibt es sogar Zeitungsartikel in der FAZ beispielsweise, kann man googeln. Und ich habe halt im Aktenstudium festgestellt, dass überhaupt keine Analyse dieser Tablette durchgeführt wurde, sondern dass es wirklich nur bei dem Wischtest verblieben ist. Und die durchgeführte Analyse dann auf meinen Antrag hin hat ergeben, dass es ein Schüsslersalz war. Und das ist auch das, was der Mandant schon bei der Kontrolle beim Zoll vorgetragen hat. Das heißt, er hatte keine Betäubungsmittel dabei. Das ganze Verfahren war eigentlich zu Unrecht durchgeführt. Ja, und da sind wir immer noch im Betragsverfahren und streiten uns darum, was er da nun bekommen soll. Auf jeden Fall hat er ziemlich viel Ärger gehabt. Erstmal natürlich einen verlängerten Aufenthalt am Flughafen, dann eine Gerichtsverhandlung, Verdienstausfall, Fahrtkosten, alles Mögliche. Ist natürlich extrem
ärgerlich. Anwaltskosten muss er die selber zahlen oder würde die
bislang,
dann auch auf...
Bislang muss er sie selber zahlen und hier ist immer das besonders Ärgerliche. Okay. Wenn er jetzt eine Rechtsschutzversicherung für Strafsachen gehabt hätte und das Ding endet mit einem Freispruch oder einer Einstellung, dann will die Rechtsschutzversicherung ja nichts zurück vom Mandanten. Und wenn es aber ohne Rechtsschutzversicherung abläuft, dann muss ja der Mandant in Vorkasse gehen. Und dann sagt der Staat, es gibt ja das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, das RVG, und da steht ja drin, was der Rechtsanwalt an gesetzlichen Gebühren bekommt. Und dann gibt es da auch noch im Strafrecht so schöne Sachen wie Rahmengebühren. Das heißt, es gibt dann eine Mindestgebühr, eine Höchstgebühr und irgendwas dazwischen. Und dann sagt die Rechtsprechung, ja, dieser Fall, der war jetzt, die Akte ist nicht sehr umfangreich und ja, es ist jetzt hier 20% unterhalb der Mittelgebühr ist angemessen. Wir zahlen dann 400 Euro Anwaltskosten als Schadensersatz. Und wenn die Anwaltskosten aber 8000 Euro betragen haben, weil der Anwalt als nicht am Gerichtsort ansässiger Anwalt zu irgendwelchen Terminen reisen musste, auch stundenlang irgendwelche Recherchen durchführen musste, zu dem Drug-Wipe-Test Anträge schreiben musste, zu dem Drogengutachten, das Drogengutachten dann auch lesen musste, dazu wieder neue Anträge schreiben musste, ist offensichtlich, dass man das bei einem Stundensatz, und das ist leider die Regel im Strafrecht, zu den gesetzlichen Gebühren nicht leisten kann. Im Endeffekt ist also der Beschuldigte, der hier keine Rechtsschutzversicherung mit Spezialstrafrechtsschutz hat, am Ende der Dubbe.
Muss man leider so sagen. Selbst wenn du sie jetzt hast und den Schaden ersetzt, du wirst ja wahrscheinlich dann auch hochgestuft, oder nicht?
In der Regel wirst du nicht hochgestuft. Es kann höchstens passieren, okay, wenn du irgendwann zu teuer geworden bist, dass dich die Rechtsschutz rausschmeißt. Also da vielleicht auch mal als Exkurs ein Tipp. Wer das befürchtet, weil er jetzt den zweiten oder dritten Rechtsschutzfall hat und der auch wieder vierstellig ist, irgendwann ist es natürlich von der Kosten-Nutzen-Rechnung für die Rechtsschutz nicht mehr attraktiv und dann warnen die manchmal noch vor, manchmal auch nicht. Da ist eigentlich der beste Weg, man sucht sich schon mal eine neue, gibt dort die Vorschäden an, ein guter Versicherungsmakler kriegt das eigentlich immer hin. Also ich habe Mandanten, die haben jetzt schon die 5. Rechtsschutzversicherung in Folge und hatten immer mal wieder ein paar Schadensfälle. Also wenn man da einen guten freien Versicherungsmakler an der Hand hat, schreibt mir bei Instagram eine DM mit den Buchstaben RSV wie Rechtsschutzversicherung, dann kriegt ihr meinen Standard-Funnel, wo ich euch ein paar Kontakte vermittle in der Hinsicht. Ich habe davon selbst jetzt unmittelbar nichts, aber ich bin natürlich auch interessiert daran, dass meine Mandanten richtig versichert sind. Da kann man so eine Versicherung dann abschließen. Also kann man festhalten, in so einem Fall, in dem man absehen kann, dass demnächst die Rechtsschutz sagt, auf Wiedersehen, da schließt man vorsorglich die nächste ab und wechselt dann. Meistens ist es sogar so, dass die neue dann die anteilig den Beitrag der alten noch übernimmt. Also man macht da noch nicht mal Minus.
Ja, für mich auch. Ich habe auch aufgestockt, einfach wegen der Selbstständigkeit.
Und ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich selbst prüfe das auch einmal im Jahr, ob ich da noch hinreichend versichert bin. Es ist alles in Ordnung. Und wenn ich es mal in Anspruch nehmen muss, dann werde ich mir auch überlegen, wo ich dann zum nächsten hinwechsle. Sollte man auf jeden Fall machen. Denn wenn man einmal rausgeflogen ist, wird es erfahrungsgemäß schwieriger, wieder eine gleichwertige Rechtsschutzversicherung zu bekommen, auch zu einem Preis, den man bezahlen kann. Die preisen natürlich dann das Risiko anders ein. Jetzt im wirtschaftsstrafrechtlichen Kontext kenne ich das, dass dann irgendein Unternehmen irgendwann mal 4.000 Euro bezahlt hat für die Rechtsschutz inklusive Angestellten und so weiter und irgendwann zahlen sie dann 17.000 Euro bei der neuen, weil die sagen, die sind wahrscheinlich teuer. Aber auch da muss man eine Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen, vielleicht lohnt es sich trotzdem.
Ja.
Aber zurück zum Thema, also Entschädigungsansprüche der Höhe nach durchzusetzen ist herausfordernd. Also was ganz gut funktioniert, sind so Sachen wie eine Entschädigung für eine erlittene Freiheitsentziehung, also eine Festnahme oder auch eine Untersuchungshaft. Da gibt's halt dann Sätze pro Tag und das kann man recht einfach nachweisen. Ist natürlich trotzdem nicht gleichwertig zum Verdienstausfall zum Beispiel oder allem, was da sonst so dranhängt, wenn man jetzt wirklich monatelang in U-Haft saß. Aber da gibt's zumindest Werte, an denen man sich orientieren kann, wo man sagt, da kann ich absehen, was, wenn ich das dieser Höhe nach beantrage, auch wirklich rauskommt. Aber beim Handy und beim sichergestellten Laptop ist es anders und da geht's ja in der Regel auch nicht unbedingt um den Materialwert dieses Geräts, was dann eine Weile lang nicht zur Verfügung stand oder gänzlich nicht mehr zur Verfügung steht oder nach ein paar Jahren erst zurückgegeben wird und dann wertlos ist durch die technische Entwicklung, sondern da geht es ja in der Regel um die Daten selbst. Und das würde ich jetzt mal zum Aufhänger nehmen. Wie bereitet man sich denn auf so eine Situation bestmöglich vor? Vielleicht mal die Frage an dich, wenn es jetzt morgen früh klingelt und jemand holt sämtliche elektronischen Geräte bei dir ab, hast du Vorsorgemaßnahmen ergriffen? Fangfrage.
Naja, ich sag mal so, ich habe die Daten zumindest so abgelegt, dass ich mit einem neuen Gerät auf alles wieder zugreifen könnte. Das auf jeden Fall. Aber ich habe natürlich jetzt nicht 5 Geräte hier rumliegen, das würde ja auch keinen Sinn machen, weil die natürlich auch sofort weg sind. Das heißt, ich müsste relativ schnell hier neue Sachen holen. Ich glaube, es ist relativ einfach, wenn man nachweisen kann, man ist der Besitzer, dass man seine Nummer auf ein neues Handy wieder bekommt und dann wirklich zulässt. Und bei den Zugangsdaten kenne ich natürlich auch. Man könnte natürlich auch relativ leicht dann die Zugangsdaten überall ändern. Ja, weil dann ist vielleicht irgendwo noch schon registriert. Oder ich kenne das jetzt hier auch, ich habe natürlich teilweise automatisierte Passwortgeschichten. Das heißt, ich logge mich zum Beispiel jetzt in Riverside ein, wenn wir einen Podcast aufnehmen wollen, der ist dann automatisch schon alles eingegeben. Das heißt, dann hätte ja jemand, der mein Handy oder Laptop benutzt, auch den Zugriff auf alles. Das kann man natürlich dann in dem, indem man die wichtigsten Passwörter dann ändert. Das Problem an sich ist aber eigentlich ein anderes. Was sollen sie bei mir finden? Sie würden ja nichts finden, was jetzt irgendwie problematisch wäre. Dementsprechend kann es mir eigentlich jetzt banale sein. Aber es ist natürlich ärgerlich, weil erstmal, ich brauche neue Geräte, so wie ich es so Standard kriege, nie wieder. Das ist dann erstmal ein Ausfall. Ich habe jetzt heute mein Okay bekommen. Die Finanzierung steht für MacBook und iPhone. Ich wechsle tatsächlich endlich jetzt.
Herzlichen Glückwunsch.
Nachdem Apple die Finanzierung abgelehnt hat, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber ich kann es anhand der Kontostelle überhaupt nicht nachvollziehen. Ehrlich gesagt, dass diese 100 paar Euro im Monat nicht gepasst haben, weil das liegt einfach wahrscheinlich daran, dass sie nur das normale Girokonto geprüft haben und nicht die anderen Konten. Aber hat jetzt geklappt beim nächsten Anbieter. Und ja, das wäre natürlich jetzt ärgerlich. Das ist eine Investition, wir reden da über mehrere tausend Euro. Und das ist natürlich, außerdem ist es ja Betriebsvermögen, das ist ja nicht mehr privat, das gehört dann meinem Unternehmen sozusagen. Und das ist natürlich ärgerlich, weil ich brauche den Ersatz und das musst du natürlich auch erstmal dir erarbeiten, dass du sagen kannst, ich kann mir jetzt mal 4.000, 5.000 Euro für Hardware einfach so rausbeuern. So, das schaffen 99% der Leute, die Coach in der Interview drinstehen haben, eben nicht. So, ja, also das ist schon mal sehr ärgerlich. Und dann vor allem das Schlimmste ist das Problem, alles wieder herzustellen und einzurichten. Ja. Also wenn ich halt 5 Stunden nicht arbeiten kann, ja, dann entgehen mir, wenn ich das über ein Beratungsgespräch, kannst du mal hochrechnen, Stundensatz, was du für Beratung nimmst, mal 5, ja, und jetzt reden wir über 5 Stunden. Ja, es sind ja viel mehr Stunden, die wahrscheinlich weggehen. Und du musst natürlich dein Tagesgeschäft noch machen. Das heißt, du kommst auch noch im Rückstand, du kriegst auch noch unzufriedene Kunden. Ja, das ist bei dir wahrscheinlich auch ähnlich. Du hast ja auch Fälle, die jetzt zu gewissen Zeitpunkten abgeschlossen sein müssen, wo du auch Dinge vorbereiten musst. Aber bei mir ist halt auch so, ich kann die Leute nicht 3 Tage auf den Check-in warten lassen, auf eine Antwort. So, und dann ist es wirklich im Endeffekt, fragen die Leute auch nicht, ja, die Kunden, klar, wenn ich sie erkläre, haben sie auch Verständnis dafür. Aber im Endeffekt sehen sie halt auch eins, ich habe nicht schnell genug geantwortet, was jetzt der Grund dafür ist, kann ich auch eigentlich banale sein. Also du wirst auf jeden Fall Leute haben, die es nicht ganz so nachvollziehen können vielleicht. Und du hast auf jeden Fall einen immensen Schaden. Hm. Ja, und es ist ja heute auch gar nicht so schwer. Du kannst dir jetzt den Erstbesten, wir haben ja vorhin in einem anderen Podcast so einen Arm gehabt, der die Mädels zuhaut mit Stoff und so. Wenn man jetzt dem eine reinscheißen will, dann schwärzt man den einfach an, dann geht der auch noch Hausdurchsuchung. Ja? Also das ist ja heute auch relativ einfach, sag ich jetzt mal, das kannst du besser sagen, aber ich glaube, es ist sehr, sehr einfach, Leute so ein bisschen in den Dreck zu ziehen und dass da plötzlich vielleicht mal eine Untersuchung kommt. Und bei den meisten werden sie aus der Szene ja wahrscheinlich auch irgendwo was finden.
Ja, ja, dass die latente Gefahr besteht, das ist, denke ich, unstreitig. Das merke ich auch daran, das ist ja jede Woche mehrmals der Fall, dass mich Leute anrufen, meistens früh morgens, wenn die Polizei dort vor der Tür steht. Und die sind eigentlich immer unvorbereitet. Und damit meine ich nicht mal, dass die jetzt Sachen zu Hause haben. Das lässt sich ja, je nachdem, was man und wie viel man da macht, auch so gar nicht so richtig vermeiden. Sondern da geht es auch primär um diese Frage, was ist mit meinem Handy? Wie kriege ich das wieder? Wann kriege ich es wieder? Was ist mit meinem Rechner? Meistens ist es ja so, die Leute rufen dann an und sagen, ja, ich bin der so und so. Und ich rufe hier gerade vom Handy meines Nachbarn an oder meiner Mutter oder so. Mein Handy ist ja jetzt weg. Und dann haben die erstmal die Sorge, wie kann ich meine Bankgeschäfte machen? Diese Zwei-Faktor-Authentifizierung ist auf dem Gerät, das Gerät ist weg. Wie komme ich in meine Clouds rein? Die haben auch alle einen zweiten Faktor, der ist auf dem Gerät, das Gerät ist weg. Wie komme ich in meinen Passwortmanager? Der ist abgelegt in der Cloud und ich komme ja nicht rein, wie ich gerade gesagt habe. Und da kann ja jeder für sich mal durchspielen, was er alles noch bräuchte und wie schwierig es wäre, das wiederherzustellen.
Allein die Handynummern,
die Kontakte, ja, richtig. Und da ist so der erste Tipp, der wichtige Tipp, was so Zwei-Faktor-Authentifizierung angeht, ist es wirklich sinnvoll, sich ein Zweithandy anzulegen, wo man nur diese Dinge drauf hat und das dann irgendwo anders zu lagern. Am Arbeitsplatz, bei Freunden, bei Verwandten, was auch immer. Ausgeschaltet, einfach so, dass es für den Fall der Fälle verfügbar ist, dass man über den zweiten Faktor, und sei es nur, um das neue iPhone dann einzurichten oder den neuen Mac oder so, schnellstmöglich auf diese ganzen Dinge zugreifen kann. Denn das ist ja vielleicht auch noch für viele gar nicht so offensichtlich. Wenn man, was so Passwörter und sowas angeht, sicher sein möchte, dann verwendet man ja heutzutage nicht überall das Passwort mein Geburtsdatum mit irgendeinem Wort, sondern man verwendet idealerweise würde ich wirklich sagen, die automatisch erzeugten Passphrases, also irgendein langes Gebilde aus Sonderzeichen, Zahlen und Buchstaben, das merkt man sich natürlich nicht, sondern diese Sachen legt man dann in der Regel in einen Passwortmanager ab, der wiederum verfügt über Backups, verschlüsselte Backups, die liegen wahrscheinlich in irgendeiner Cloud. Also ist es mal wichtig, sicherzustellen, wie man dieses Gerät, wenn man jetzt ein neues iPhone hat, diesen Passwortmanager installiert. Wie kriegt man es hin, dass man diese Daten wieder synchronisiert und Zugriff auf sämtliche Online-Konten hat? Wie gesagt, da ist der, denke ich, empfehlenswerte Weg, einfach ein Zweitgerät vorzuhalten für den Fall der Fälle, auf das man dann zugreifen kann. Das wäre so der Notfallschritt Nummer 1. Notfallschritt Nummer 2, ganz wichtiger Punkt. Es ist erlaubt, auf von dem sichergestellten Gerät entfernte Datenspeicher zuzugreifen. Das ist ausdrücklich im Gesetz so geregelt. Ist auch nicht an irgendwelche hohen Hürden wie eine Online-Durchsuchung oder sowas geknüpft. Das bedeutet, wenn man euren Rechner einschaltet und da reinkommt, und viele sind da sehr unbedarft, geben auch vielleicht Zugangsdaten raus in der Eile, dann kann man auch auf eure ganzen Clouds zugreifen und alles anschauen, was dort an Daten abgelegt ist. Wer da beispielsweise sensible Daten aus seinem Coaching ablegt, auch hier wieder, falls man seine Klienten zu PEDs berät, dann birgt das natürlich für jeden Klienten auch einen Anfangsverdacht einer Besitzstrafbarkeit. Denn wenn da 100 Leute drinstehen und da steht überall der Stoffplan, begründet das ja bei jedem dieser Personen einen Anfangsverdacht, diese Sachen zu besitzen. Und da gibt's auch massenhaft Fälle, ich kenne viele davon, in denen die Coaches auch ihren Klienten nicht erzählt haben, dass die eine Hausdurchsuchung hatten, und dann kam es ein paar Monate später dort zu Durchsuchungen. Ein Fall, der mir immer noch vorschwebt, ist ein ganz bekannter Frauencoach. Da ist es bis heute so, dass da noch Durchsuchungen stattfinden. Gut, mittlerweile weiß so ziemlich jeder, dass der im Fokus war und weiß das auch, dass da noch vielleicht Daten nicht fertig ausgewertet wurden und dass da noch Besuch drohen könnte. Aber es gibt auch andere, auch ein ganz bekannter Mensch-Physikathlet zum Beispiel, wo das passiert ist, wo auch im Nachgang immer wieder Sachen ausgewertet und dann zum Anlass für neue Strafverfahren genommen wurden. Und da war es sogar so, dass der gesagt hat, ich brauche mein MacBook beruflich, ich bin Online-Coach, ich gebe euch alle Zugangsdaten, ihr könnt euch alles kopieren, Gesundheit, ihr könnt euch alles kopieren. Danke. Und dann gebt mir das Gerät schnell wieder. Und da lief es auch tatsächlich so, die haben das alles kopiert, dann haben die das ausgewertet, er hat seinen Rechner wiederbekommen, hat es niemandem erzählt, und nach haben dann immer mehr Kunden Ärger bekommen, und als dann so die ersten Akteneinsichten da waren, hat man gesehen, dass der Coach seine Klienten letztlich alle ans Messer geliefert hat und auch keinen gewarnt hat, auch nicht so die feine Art. Was macht man also, wenn man solche Daten verwaltet? Da wäre eine Möglichkeit, die Daten in einem verschlüsselten Container abzulegen. Da gibt's Software, beispielsweise VeraCrypt, das haue ich hier mal in die Videobeschreibung. Das funktioniert einfach so, dass man einen verschlüsselten Container erzeugt. Der Container, der kann auch nochmal seinerseits versteckt sein. Das sieht dann aus wie eine Bilddatei oder irgendwas. Den kann man eigentlich nicht so recht einfach finden. Und selbst wenn man den findet, kriegt man den nicht auf, weil er halt über eine sichere Verschlüsselung erzeugt wurde. Und wenn man den dann aufmacht, dann wird der einfach auf eurem Rechner eingebunden wie ein Laufwerk. Und auf dieses Laufwerk schiebt ihr dann beispielsweise eure Excel-Tabellen oder was auch immer ihr verwendet, um mit euren Klienten zu kommunizieren. Diese verschlüsselte Containerdatei, die kriegt man dann nicht auf, auch wenn man auf eure Cloud kommt. Und ihr, wenn ihr alles richtig gemacht habt, ihr kommt ja auch wieder auf eure Cloud über das Zweitgerät beispielsweise, das ihr euch irgendwo deponiert habt. Ihr kommt dann sofort wieder an euren Container und ihr kennt das Passwort und ihr könnt den aufmachen und könnt damit ganz normal weiterarbeiten. Das ist eine Möglichkeit, die kann man noch vom Hundertsten ins Tausendste führen. Ich kenne Personen, die da drin, also das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller technisch, die in so einem Container beispielsweise einen Thunderbird-E-Mail-Client speichern, der dann immer wieder damit synchronisiert. Und wenn die den Container zumachen, dann synchronisiert sich dieser Container wieder mit dem Container in der Cloud. Und das nächste Mal laden sie den wieder runter und haben wieder ihren fertigen E-Mail-Client, ohne dass man auf dem System irgendeine E-Mail lesen könnte. Anders als das jetzt wäre bei einerseits bei einer auf dem Rechner eingerichteten E-Mail in Outlook oder Apple Mail oder so. Oder eben auch beim Anbieter. Das Thema hatte ich auch neulich erst in einem Reel angesprochen. E-Mail-Anbieter, gerade so deutsche E-Mail-Anbieter, geben auch sehr, ja, ich fast ohne große Not, ohne irgendwelche Hürden zu beachten, auf entsprechende Auskunftsersuchen hin alles Mögliche von euch raus. Das könnt ihr auch umgehen, wenn ihr das dort nicht vorhaltet. Das erstmal zu dem Punkt, wie kriege ich die Daten möglichst schnell wieder und wie speichere ich sie auch so sicher, dass sie jetzt nicht Gegenstand der Auswertung durch die Ermittlungsbehörden werden. Thema Banking, ja, viele sagen, dann sollte man vielleicht noch ein weiteres Gerät haben, so ein TAN-Generator oder sowas, aber da muss ich sagen, in der Alltagswirklichkeit und auch wenn man nicht nur ein oder zwei Bankkonten hat, ist das heute wahrscheinlich ausgeschlossen. Also ohne die Banking-App auf eurem Handy als zweiten Faktor, der natürlich dann auch noch mit der Bank wieder abgestimmt, gekoppelt sein muss, wird es nicht funktionieren. Und um ein neues Gerät einzurichten, braucht man meistens das alte. Also auch da wieder sinnvoll über das Zweitgerät zu verfügen, was man irgendwo ablegt. Übrigens, auch das vielleicht nochmal ein wichtiger Tipp. Hin und wieder kommt es vor, dass mich Leute anrufen und sagen, bei mir ist gerade eine Hausdurchsuchung, ich bin gar nicht zu Hause, was soll ich jetzt machen? Dann ist es meistens so, dass die dorthin fahren und dann ist es natürlich sinnvoll, sein Mobiltelefon nicht mitzunehmen. Denn wenn man dort eintrifft und das Telefon in der Tasche hat, kann man sich ziemlich sicher sein, dass es dann trotzdem noch sichergestellt wird, auch wenn es anfangs dort nicht zu finden war. Und wenn man das beachtet hat und sein Telefon deshalb nicht mitgenommen hat, kann es auch passieren, und auch den Fall habe ich also alle paar Monate mal, dass dann Polizeibeamte demjenigen hinterherfahren, wenn die Durchsuchung abgeschlossen ist und er irgendwo anders wieder seiner Wege geht, weil sie sich denken, dass er das Telefon wohl irgendwo anders deponiert hat und dann wird es dort noch eingesammelt. Ist ein bisschen umstritten, ob nicht die Durchsuchungsmaßnahme, die ja mit diesem Durchsuchungsbeschluss umgesetzt wird, an der Stelle schon abgeschlossen war, als die Durchsuchung beim Durchsuchungsobjekt endete. Aber in der Praxis wird dann wohl die Rechtsprechung sagen, Gefahr im Verzug, hier, das Handy war nicht da, jetzt haben wir's. Was uns auch zu der Überlegung führt, wenn ihr ein Zweitgerät habt, was ihr irgendwo deponiert habt, wäre es vielleicht auch nicht so clever, direkt nachdem die Suche vorbei ist, dorthin zu fahren, um das Zweitgerät zu holen. Da wäre es wahrscheinlich sinnvoller, man hört sich erstmal ein Ersatzgerät mit einer Rechnung,
ja,
offensichtlicher nach dem Tatdatum, das heißt, darauf werden sich keine Beweismittel finden. Und dann holt man sich, wenn man das einzurichtende Zweitgerät hat, sein Sicherheitsgerät, um mit dem zweiten Faktor das neue Gerät einzurichten. Das sollte man sich am besten mal irgendwo hinschreiben, damit man im Ernstfall dann noch diese Reihenfolge einhält und nicht panisch irgendwas übers Knie bricht und dann das Nachsehen hat. Gar nicht so einfach.
Nein, nein, also wirklich absoluter Horror, was du erzählst. Wie gesagt, also wenn ich jetzt überlege, ich hätte mein Handy nicht, weil alleine schon dieses Gefühl, wo war es denn jetzt, wir waren mal unterwegs jetzt vor ein paar Wochen, und dann haben wir, da kam ich zurück von, war das von Warschau oder war das von Hamburg, von Ende kam ich vom Videodreh oder vom Wettkampf. Meine Freundin hat mich dann abgeholt, war im Zug, glaube ich, irgendwo am Bahnhof abgeholt, genau, war ich wahrscheinlich in Hamburg oder so, ich weiß es nicht genau. Und dann sind wir noch kurz einkaufen gegangen und mein Akku war leer. Und ich war halt nicht gerade irgendwo im Auto oder irgendwo, also ich konnte nicht auch, also allein dieses Gefühl, da sind haufenweise Nachrichten noch dran, die ich eben nicht beantworten konnte. Und jetzt kann ich nicht beantworten, weil da ist kein, ich habe keinen Empfang, ich habe keinen Akku mehr. Das war schon hart, so diese paar Minuten, weil man ist ja inzwischen komplett handysüchtig.
Ja.
Na, wenn man diesen Job macht, den wir jetzt so machen, oder jetzt auch allen, geht ja so bei allen Coaches so, du bist ja gefühlt immer rund um die Uhr immer verfügbar. Und wenn ich jetzt überlege, dass das hier komplett weg ist, und ich musste dann erstmal Neues und dann sind ja auch, ich glaube, ich arbeite ja prima über Signal, wenn ich das neu einrichte, sind ja auch trotzdem die ganzen Chatverläufe erstmal weg. So, allein das ist ja schon eine absolute Katastrophe. Ja, weil ich mich natürlich auch auf die Vor- und Vorher beziehe.
Gutes Stichwort, Chatverläufe. Jetzt im Zusammenhang mit Handy-Auswertung und so weiter. Jetzt unabhängig von der Straftat, die man euch vorwirft und ob man jetzt zu dieser konkreten Straftat einen Chatverlauf finden wird, lehrt doch die Erfahrung, je nachdem in welcher Bubble man sich bewegt, dass man in Chatverläufen auch häufig mal irgendwelche Zufallsfunde deponiert hat. Und je akribischer das ausgewertet wird, umso wahrscheinlicher ist natürlich, dass solche Sachen auch gefunden werden und dann zu neuen Strafverfahren führen. Das gipfelt zum Beispiel auch darin, dass man sich vor einem halben Jahr oder so oder jedenfalls in irgendeiner nicht verjährten Zeit mal mit jemandem darüber ausgetauscht hat, in welchen Mengen man was wie oft pro Woche nehmen möchte. Und daraus, das habe ich schon gesehen, wurden neue Akten gemacht, wo dann drin stand, im Zeitraum von bis hat er dieses und jenes in nicht geringer Menge besessen. Das hat denen gereicht, das so zu unterstellen. Und deshalb ist hier der wichtige Tipp, vielleicht auch in der Verknüpfung mit dem Thema Container in der Cloud, verschlüsselter Container in der Cloud. Vielleicht sollte man sich solche Verläufe lieber in Textfiles in so einem verschlüsselten Container ablegen und die Daten, die man im Messenger belässt, auf ein Minimum reduzieren. Da rede ich von verschwindenden Nachrichten, vielleicht mit einer Zeit von einer Woche, dass man noch so ein bisschen nachvollziehen kann, was man gerade geschrieben hat. Maximal 4 Wochen, aber auf keinen Fall über Monate oder sogar Jahre, wie das manche machen. Viele klicken ja auch immer automatisch schon, wenn das angeboten wird, auf irgendein Cloud-Backup für beispielsweise WhatsApp. Und dann legen die, das kostet ja alles nicht viel an Speicherplatz, legen die da irgendwelche Backups für Chatverläufe an. Wenn man das mal so nachvollzieht, und das sieht man ja in den Handy-Auswertungen dann, das sind zum Teil Chatverläufe, die haben mehrere Handywechsel überdauert und gehen Jahre zurück. Das braucht man in der Regel nicht mehr, aber für die Erstellung irgendwelcher Täterprofile oder auch für die Suche nach Zufallsfunden ist es natürlich ein wahnsinniger Fundus, wie gesagt, für die Ermittlungsbehörden. Deshalb sollte man einfach Datensparsamkeit walten lassen und sowas erst gar nicht anlegen. Da kann man sich mal selbst kritisch überprüfen.
Wer hat bei denen denn so viel Zeit, Tausende, Zehntausende von Chatverläufen durchzuschauen? Das wird auch wahrscheinlich mit KI gemacht,
oder? Das wird alles automatisiert gemacht. Jetzt KI ist natürlich noch eine neue Hausnummer und wird es nochmal deutlich vereinfachen. Aber auch früher gab es ja schon so Auswerte-Software, Cerebrite und sowas, die man in der Akte gesehen hat. Da sieht man dann ausgedruckte Seiten in Leitsordnern, Schriftgröße 2 endlos. Das hat natürlich nicht alles irgendein Mensch gelesen, aber dann gibt es dazu immer wieder Vermerke. Und die sind natürlich über Stichwortsuchen beispielsweise zustande gekommen oder so Kontextsuchen. Das ist jetzt keine echte KI, was da damals zum Einsatz kam, aber sind schon bessere Softwarelösungen als jetzt eine ganz normale Suche auf einem 90er-Jahre-Rechner. Also wenn man nur mal die Datei Suchfunktion auf einem Mac benutzt und der sucht dann sogar innerhalb von irgendwelchen Word-Dateien oder Excel-Sheets oder Internetseiten. Da kommt schon ziemlich viel Interessantes zustande, wenn man das nutzt. Und diese Tiefe hat es auf jeden Fall eher noch eine bessere. Also Datensparsamkeit ist hier das oberste Gebot, würde ich mal sagen, was so Chat-Inhalte angeht. Übrigens, wenn man das für sich mal so durchspielen möchte, wie wichtig es ist, auf diese Gerätschaften und vor allem die Funktionen dieser Gerätschaften zugreifen zu können. Viele bezahlen ja auch nur noch mit dem Handy anstelle von irgendeiner Kreditkarte oder EC-Karte.
Ja.
Nicht nur Apple Pay, sondern man hat halt so ein Wallet, wo diese ganzen Sachen hinterlegt sind. Dann kann man das irgendwo ranhalten. Da habe ich manchmal schon so dieses Horrorszenario gehabt. Ich bin irgendwo im Ausland, habe überhaupt kein Bargeld dabei, bezahle alles digital. Was passiert, wenn mir jetzt hier das Handy abhanden kommt und ich jetzt keine physische Kreditkarte mehr dabei hätte? Katastrophal. Also auch das und gerade so Zugangsdaten, diese Sachen, die eigentlich auf der Kreditkarte draufstehen, kann man auch alle problemlos in so einem Passwortmanager ablegen und die Backups davon wiederum kann man auch in einen verschlüsselten Container packen. Der Aufwand, sowas einmal aufzusetzen mit einem Container, der einen dafür ausreichenden Speicherplatz hat, da braucht man ja nicht viel, das sind ja in der Regel Textdateien. Das dauert vielleicht, wenn man das noch nie benutzt hat, mal eine Stunde, sich damit zu befassen. Aber was man da an Zeit und Ärger spart, wenn es mal soweit ist, und es kann ja auch sein, dass euch mal der Rechner geklaut wird oder das Handy und ihr deshalb Datenverlust erleidet und das schnell wiederherstellen möchtet, da werdet ihr euch sicherlich an meine Worte erinnern und euch freuen, wenn ihr da Vorsorge betrieben habt in dieser Hinsicht. Jetzt noch ein Punkt, dann kommen wir auch, glaube ich, zum Schluss dieses Themas, der vielen nicht so ganz klar ist, aber der leider eine sehr unrühmliche Rechtsprechung mittlerweile erfahren hat, und das ist die Frage der Mitwirkung bei der Entschlüsselung oder beim Entsperren von Smartphones oder auch von anderen IT-Systemen, solange man die mit biometrischen Daten öffnen kann, konkret mit einem Fingerabdruck oder mit einer Face-ID, wo also das Gesicht gescannt wird. Und da war es ja lange Zeit so, und das war auch, ist auch immer noch, denke ich, in der rechtswissenschaftlichen Literatur unumstritten, dass man sagt, der Beschuldigte, der muss selbstverständlich nicht an seiner eigenen Überführung mitwirken. Der hat ein Schweigerecht und das geht auch so weit, dass er nicht an der Entsperrung beispielsweise eines Telefons mitwirken muss. Aber da haben die Polizeibehörden einen ganz interessanten Kniff gefunden. Die sagen nämlich, es gibt doch eine Rechtsgrundlage dafür, einen Fingerabdruck zu nehmen, nämlich die erkennungsdienstliche Behandlung. Da kann ja auch notfalls unter Zwang ein Fingerabdruck genommen werden. Das klingt erstmal haarsträubend, weil es ja mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat. Es ist ja schon ein Unterschied, ob ich einen Fingerabdruck nehmen darf, um dann vielleicht den Fingerabdruck auf einer Tatwaffe oder so wieder feststellen zu können. Oder ob ich einen Fingerabdruck benutze, um als biometrisches Merkmal mit diesem Fingerabdruck ein Gerät zu entsperren. Zumal das ja noch so Finessen hat, technischer Art. Je neuer dieser Touch-ID-Sensor ist, merkt er ja zum Beispiel auch, ob der Finger durchblutet wird. Also kann man jetzt nicht einfach nur einen auf Papier vorliegenden Fingerabdruck oder in irgendeiner Datenbank vorliegenden Fingerabdruck benutzen, sondern idealerweise den Finger an der Hand. Und das ist ja nun schon eine völlig andere Maßnahme, als einen Fingerabdruck für die Zwecke des Erkennungsdienstes aufzunehmen. Trotzdem gibt es Rechtsprechung, unrühmliche Rechtsprechung, wie gesagt, die gesagt hat, doch, das passt. Es gibt eine Rechtsgrundlage dafür, es ist ein vergleichbar intensiver Eingriff. Ja, mag sein, wenn man die Hand nimmt und auf so ein Pad legt, um einen Fingerabdruck zu sichern, ist dieser Eingriff sicherlich in der Intensität vergleichbar damit, den Finger auf ein Handy zu legen. Das mag sein. Aber die Eingriffsintensität ergibt sich ja hier nicht aus dem Tintenabdruck des Fingers, sondern daraus, was man mit dem Abdruck machen kann. Und das kann man überhaupt nicht vergleichen, meiner Meinung nach. Trotzdem ist es gängige Rechtsprechung auch von Oberlandesgerichten mittlerweile bestätigt. Und das heißt, die Polizeibeamten, die das machen, können sich hier in Sicherheit wiegen. Die begehen insbesondere auch keine Körperverletzung im Amt beispielsweise, wenn die euren Finger nehmen und mit Gewalt dort draufdrücken. Da könnt ihr eigentlich nur eins machen oder zwei Sachen könnt ihr machen. Ihr könnt einerseits natürlich auf sowas wie Touch-ID generell verzichten, wenn das nicht eingerichtet ist. Ja, dann kann man es auch nicht benutzen, auch nicht zwangsweise. Ist natürlich jetzt aber für die Alltagsnutzung so eines Geräts, denke ich, nicht Stand der Technik und wird von kaum einem gemacht. Gerade wenn es dann auch noch ein alphanumerischer, langer Passcode sein soll. Und das sollte es auf jeden Fall sein, also nicht irgendwie vier Zahlen oder so. Wenn man dann so einen langen alphanumerischen Code ständig eingeben muss, das ist nicht sehr komfortabel und deshalb machen doch viele dann wieder Touch-ID oder Face-ID an. Was kann man hier machen? Die zweite Möglichkeit, wie gesagt, man kann zum Beispiel einen anderen Finger nehmen. Die meisten nehmen ja vielleicht einen Daumen oder einen Zeigefinger. Wenn man jetzt da einen anderen Finger nimmt und wenn zu häufig ein falscher Finger aufgelegt wurde, dann fordert das Gerät ja wieder den Passcode an. Das wäre vielleicht eine Idee. Und wenn man gezwungen wird, den Finger draufzulegen, einerseits gibt es bei den Smartphones immer irgendeine Möglichkeit, müsst ihr mal googeln, wie man die normale Sperre erzwingen kann, beispielsweise mehrfach schnell die, also Sperrtaste beispielsweise beim iPhone drücken, dann will der auch den Fingerabdruck nicht mehr haben, sondern den Passcode, wenn das noch zeitlich möglich ist. Oder aber, wenn man es erzwingen will, ihr legt halt absichtlich immer eine falsche Ecke des Fingers drauf und wenn das oft genug passiert ist, will er auch wieder den Passcode haben. Wichtig vielleicht in dem Zusammenhang, habe ich auch alle paar Wochen mal, dass sich jemand dann wehrt, weil er der Meinung ist, die Polizei darf das nicht, die wollen jetzt mit Gewalt die Mitwirkung an der eigenen Überführung erzwingen und das ist ja eigentlich nicht erlaubt. Wenn man sich dann wehrt, kriegt man tatsächlich auch ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Versteckungsbeamte, weil die Diensthandlung ja nach der beschissenen Rechtsprechung, so muss man sagen, rechtmäßig ist. Und dann darf man sich gegen die rechtmäßige Diensthandlung dieser erzwungenen Fingerabdrucknahme nicht wehren. Noch verrückter ist es bei Face ID. Bei Face ID gibt es tatsächlich Fälle, wo man dann versucht hat, mit Gewalt den Kopf auf das Ding auszurichten und davor zu halten, damit das entsperrt wird. Hier ist es aber so, ist jetzt von mir leicht gesagt, ob das im Ernstfall funktioniert, keine Ahnung. Face ID funktioniert nur, wenn ihr in das Gerät reinblickt. Wenn ihr irgendwo anders hinguckt oder die Augen zumacht, dann funktioniert es nicht. Und wenn man oft genug daneben geguckt hat und das falsche Gesicht per Face ID vorgehalten wurde, dann will das Gerät auch wieder den Passcode. Ja, könnt ihr also festhalten, wenn ihr ein Gerät habt mit hochsensiblen Daten und nicht möchtet, dass das jemand zwangsweise mit euren biometrischen Daten entsperrt, dann macht Face ID und Touch ID besser aus. Oder beherzigt hier die Tipps, aber ob das im Ernstfall wirklich klappt, zweifelhaft.
Ja, am besten nichts anstellen, damit es so aus der Suche kommt.
Das ist natürlich die allerbeste Idee, aber auch da hatte ich jetzt diese Woche wieder einen beschissenen Fall, nämlich eine ganz normale Denunziation, wie es häufig ist, in Konstellationen nach gescheiterten Liebesbeziehungen, wo dann jemand behauptet, der verkauft Drogen, der hat das auch alles zu Hause, dann noch garniert mit einem Foto von Utensilien, die man dazu möglicherweise benötigt. Das reicht ja häufig für einen Anfangsverdacht und für eine Durchsuchungsmaßnahme, für den richterlichen Beschluss, der ja erforderlich ist, um diesen schwerwiegenden Grundrechtseingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung auch verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. Da braucht man nur einen Anfangsverdacht. Und wenn der Richter sagt, ja passt, dann gibt es den Beschluss und dann kommt jemand und nimmt euch auch das Handy weg und versucht vielleicht auch das Handy zu entsperren, je nachdem wie motiviert die Polizeibeamten sind, die da vorbeikommen. Ja, das zum Thema Mitwirkung an der eigenen Überführung.
Das ist aber fast ein bisschen zu leicht, oder? Wenn du einfach behaupten kannst. Da müsste es aber auch harte Konsequenzen geben, wenn diese Behauptung einfach nachweislich nicht zutrifft oder auch nachweislich falsch gesetzt wurde.
Da müsste ja, man sicherlich eigentlich
dann auch radikal durchgreifen.
Gibt es da natürlich oftmals die Möglichkeit, dass da ein Strafverfahren wegen falscher Verdächtigung beispielsweise läuft. Und da sind die auch ziemlich hinterher, das muss ich auch sagen, guterweise. Wenn jemand wirklich die Justiz in Anspruch nimmt, um seinen Privatkrieg zu führen und dem anderen da vorsätzlich Schaden zuzufügen und das nachweisbar ist, dann wird das auch hart bestraft. Das wird in der Regel auch nicht eingestellt, sondern gibt es dafür auch ein ganz normales Strafverfahren und entsprechende Vorstrafen. Aber trotzdem wird es gemacht im Eifer des Gefechts oder in impulsiven, extremen Situationen. Also so ganz sicher sein kann man sich halt wirklich nie, dass da nicht vielleicht doch morgens jemand klingelt und die Gerätschaften mitnehmen möchte.
So.
Ja. So viel zu diesem Thema. Fällt dir jetzt noch was ein? Nein.
Kommentiert.
Aber falls euch was einfällt, genau, wenn ihr da Rückfragen oder vielleicht auch Erfahrungsberichte habt, die meisten bei YouTube sind ja anonym unterwegs, haut das gerne in die Kommentare. Ihr könnt für euren Erfahrungsbericht von eurer letzten Hausdurchsuchung eine Packung 5 HTP gewinnen. Wie gesagt, 2 Wochen ab Veröffentlichung habt ihr Zeit und dann wird unter den bis dahin zustande gekommenen Kommentaren etwas ausgelost.
Genau.
Ich würde sagen, das war's für dieses Thema. Wenn ihr weitere Themenwünsche habt, schreibt sie auch in die Kommentare oder nutzt unsere Fragerunden bei Instagram. Könnt ihr uns auch gerne eine DM bei Instagram schreiben. Und falls ihr nicht wisst, dass wir bei Instagram unterwegs sind, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr die entsprechenden Links. Und dann lasst auch da ein Follow und natürlich ein Abo auf diesem Kanal und auf dem Kanal von Sascha. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum nächsten Doc Talk. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Danke.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.